Kader lang ist fett.
Genau, die Kader lang ist fett.
Die ist bei McDonald's.
Ja, ja, genau. Die ist nicht bürgernah, sondern ein Burgernah.
Heute ist es Nikolai Binner.
Wir reden jetzt 10 Minuten über Corona. Dann eine Minute Russland-Ukraine. Und dann 60 Minuten über meinen
Ich habe auch noch nie was gehört von der chinesischen Gruppenvergewaltigung. Ja.
Ich wollte noch zu Texas fragen. Du bist da wirklich aufgetreten, aber dann in Englisch, oder?
Ja, ja.
Und die Witze funktionieren genauso?
Ja, super. Ich komme aus Deutschland. So. Mein Großvater war tatsächlich ein Nazi, aber es gibt auch Dinge an ihm, die ich nicht mag.
Und ich so, oh, warte mal, ich krieg gerade einen Anruf. Ach, Björn Höcke. Hallo, Papa.
Und sie mir eine kurze Mann-Frage. Was ist eigentlich dein Problem? Jetzt mal ohne Witz. Was ist eigentlich dein Problem? Verpiss dich, red nicht mit Nazis.
Also, jetzt mal ganz dreist gefragt. Es ist nicht deine Qualität, warum du nicht auf der Bühne bist, sondern wirklich, weil du mal politisch zu unkorrekt warst als Comedian.
Ja, ich meine, du meinst gefragt, ob ich einfach zu schlecht war. Ja. Oder?
Ich muss da reinreden.
Junge Freiheit.
Junge.
Junge.
Vlog. Herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, wie immer da. Heute ist es Nikolai Binner.
Moin.
Herzlich willkommen. Jetzt kommt so ein Fake-Applaus gerade.
Also, ja, geil, ja.
Cool, ja. Okay, cool, cool. Die freuen sich
so,
alle.
So wie bei meinen Live-Shows auch immer nur Fake-Applaus. Alles nur eingespielt, weil die Leute eigentlich nur so da sitzen. So, ne?
Also die hart eingefleischten JF-Fans, die sagen, der war ja schon mal da.
Ja.
Aber ist schon lange her.
2 Jahre, Mann.
Und da hat sich einiges getan, oder?
Geht so. Ich wünschte, das hätte sich noch mehr getan, ehrlich.
Ja, weil damals hast du schon so geklungen, oh, alles hey, scheiße, Bro. Ich werde gecancelt.
Ja, Bro, aber es hat sich halt nicht verändert, das ist halt das Schlimme daran.
Echt?
Es ist halt wirklich nicht besser geworden. So, ich dachte echt so vor 2 Jahren so, ja, in 2 Jahren wird es bestimmt irgendwie, ja, es kann nicht ewig gehen, oder? Ich meine, du kannst mir nicht irgendwie 5 Jahre Hausverbot geben, aber es sind jetzt genau, also 5 Jahre Hausverbot.
Ja.
Ich war ja jetzt.
So ganz kurz für die, die gar keine Ahnung haben, wer du bist.
Also, ich bin Stand-Up-Comedian.
Genau.
Und ich habe halt, war auf einem aufsteigenden Ast, was ich auch immer noch bin, aber der Ast ist
schon.
Der Ast ist sehr lange aufsteigend.
Genau, er ist vorsichtig.
Er geht mit den Handbewegungen hier. ja, Grüße gehen raus an Kanye West an der Stelle. Okay,
Elon Musk.
Anderes Thema und Elon Musk. Nee, also ich war auf dem aufsteigenden Ast und bin auch immer noch auf dem aufsteigenden Ast, aber es steigt halt sehr, sehr vorsichtig auf, auf jeden Fall. Und ich war bei Nightwatch, dann Comedy Central, den ganzen Kram und dann halt Corona und dann habe ich Dinge gesagt und dann durfte ich halt nicht mehr auftreten. Und ich dachte irgendwann so, okay,
Jetzt kannst du alles sagen.
Jetzt ist auch irgendwann mal, ja, sowieso, dann war ja eh klar, ne? Also ich wusste ja, jetzt kann ich eh nirgendwo mehr auftreten, also jetzt sag ich auch eh alles, ne? Das ist so der Preis, oder das ist so das Einzige, was ich dafür bekommen habe, dass ich überall Hausverbot habe, dass ich mir dachte, okay, jetzt kann ich aber auch alles sagen, weißt du was, dann fickt euch so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt zensieren müssen, aber auf jeden Fall, das war so das. Aber ich dachte mir, irgendwann wird sich das schon wieder einpendeln oder es wird so eine alternative Comedy-Szene entstehen, wo halt auch Comedians sind, die einfach sagen, ey, komm, den lassen wir auftreten, scheiß doch drauf. Das ist auch mal gut, ne? Aber es ist einfach nicht so.
Okay.
Und es ist jetzt 5 Jahre lang schon so. Und ey, Bro, manchmal, das ist halt wirklich krass für mich, weil, guck mal, ich liebe ja Comedy wirklich aus dem Herzen heraus. Und ich bin früher vor Corona wirklich so 6-7 Mal die Woche, weil ich nichts anderes habe in meinem Leben. Das ist alles, was ich machen will. Ich bin 7-7 Mal die Woche eigentlich wirklich jeden Abend auf ein Open Mic gegangen und bin aufgetreten. Wirklich jeden Abend. Und jetzt, so, ich sitze halt abends da und ich, weiß nicht, übe Gitarre oder telefoniere oder hänge an meinem Handy oder treffe mich halt mit Leuten, aber es ist irgendwie so, es ist wie tatsächlich so mein Leben verloren, halt echt so.
Okay.
Und das ist voll tough für mich manchmal psychisch, einfach nicht auftreten zu können. Es ist halt wie, wenn du Bodybuilder bist und du hast überall
McFit hat zu.
Genau, McFit gibt dir Hausverbot, Digga, weil du irgendwas zu Corona gesagt hast. Weißt du? Oder, ja, also das ist halt, oder du bist halt Sänger und, keine Ahnung, du hattest einen Unfall und,
nein.
Bullshit. Du bist Klavierspieler und du hattest einen Unfall und jetzt kannst du deine Hände nicht mehr bewegen oder so, ne?
Weil du keine Finger hast,
genau.
Ja.
Du kannst sie nicht bewegen, weil du sie nicht hast, genau.
Also und jetzt würde jeder sagen, ja, du bist trotzdem wertvoll, kannst was anderes machen.
Ja, du bist trotzdem wertvoll. Ja, ich muss widersprechen, ich finde mich nicht trotzdem wertvoll. Also ich finde, ich bin sehr wertvoll auf der Bühne, aber jenseits von der Bühne bin ich echt unwertvoll die meiste Zeit. Deswegen so, also keine Ahnung.
Aber ich habe mal so jetzt in deine Show reingesippt, die jetzt neu ist.
Ja.
Also du tourst ja schon damit, oder?
Ich bin damit schon getourt, das war schon vorbei.
Ach so, und die ist, und du hast da eine schöne Aufzeichnung, die ist ziemlich cool, finde ich. Also lustig, ich finde es wirklich lustig.
Deswegen hast,
also
auch noch, deswegen hast du auch noch reingeguckt, ne?
Ich habe sie ja mir live angeschaut teilweise.
Ja, ja, ja.
So ist es nicht. Ja. Und man hat wirklich das Gefühl, die Zeit, die geht sauschnell vorbei und es ist immer ein Lacher dabei und es ist echt lustig. Und es ist nicht so, weißt du, wie bei den Linken, jetzt sage ich das so, linken Comedy, so die total vorsichtig politkorrekt sind und immer nur auf den auf die kleine mindere Gruppe politisch rechts draufhauen und alle so müde mitlachen, weil es muss, ne? Ne, bei dir ist es so, dass man oft so,
ja, ja.
So ein bisschen aufpassen muss.
Ja.
Darf ich jetzt lachen?
Ja.
Darf er das?
Ja, ja.
So.
Ja, also ich bin auch mega happy mit dem Solo. Also ich habe echt, ich bin super zufrieden damit. Das halt war in Berlin, waren 3 Shows hintereinander. Ich bin jetzt 2 Jahre damit getourt. Und hat jetzt dann im März waren dann halt 3 Shows hintereinander, beziehungsweise Ende April bis Anfang März. Und dann war halt Aufzeichnung, dann bin ich direkt in die USA geflogen, nach Texas, um da ein bisschen aufzutreten, um mir die Comedy-Szene da anzugucken.
Und bist du dort aufgetreten?
Ja, in sehr vielen Clubs. Das ist ja auch der Comedy-Club von Joe Rogan.
Also okay.
Deswegen bin ich ja eigentlich hin, weil ich mir dachte so, hey, da ist Joe Rogan und da wird auch Kill Tony produziert. Das ist so eine gigantische Comedy-Internet.
Also ich kenne mich da nicht so gut aus.
Ist ein amerikanisches, sehr großes Internetformat. Und ich dachte mir so, ey geil, ich will mir Austin angucken, Austin, Texas. So, da entsteht gerade so eine gigantische Comedy-Szene.
Also entsteht heißt in gewisse politische Richtung oder ist das...
Nee, die sind einfach... Guck mal, die Amis sind, was Comedy angeht, nicht so behindert wie die Deutschen. So, die Deutschen, den hast du einfach so ins Hirn geschissen, was das angeht, weil die Amis, denen ist alles egal. Du kannst da hingehen als linker Comedian, als rechter Comedian, als unpolitischer Comedian. Du kannst Witze über verzinkte Pfannenwender machen, über links, rechts, oben, unten, dies, das, Ananas. Das kümmert einfach keinen. Es ist einfach scheißegal. Die lassen Künstler einfach Künstler sein und das ist halt so geil zu sehen. Das war für mich so ein frische Luft atmen.
Da gibt es einen Comedian, einen Deutschen, der in USA durchgestartet ist, glaube ich. Der ist ziemlich stark, weil er halt mit diesem Deutschsein spielt.
Hm.
Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Garantiert nicht.
Der spielt ständig auf die Geschichte Deutschlands an. Auf einer witzigen Art.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, mir auch aufgefallen, dass du in den USA extrem diesen Humor haben kannst. Also auch über die Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit zumindest, ja. Und Geschichte lachen kannst.
Ja, klar.
Wo wir sicher sind, in Deutschland wäre es überhaupt nicht möglich. Und dort hast du halt eine riesenbreite Bühne. Der Deutsche da, der hat eine jüdische Freundin und die machen ständig Witze darüber.
Ja, Bro,
und,
sowieso.
Deswegen, als ob sogar die Deutschen schon fast gerne nach in die USA gehen, wie du jetzt, weil dort einfach die Bühne da ist.
Den Leuten ist es einfach egal.
Ja.
Du kannst sagen, was du willst. Die gucken einfach nur, ey, hast du die Intention, hier lustig zu sein oder nicht?
Mhm.
Und solange du die Intention, das ist der Gedanke, der bei Comedy zählt. Selbst wenn du nicht lustig bist, das ist nicht schlimm. So, es geht um den Versuch. Es geht darum, ey, ist der Typ hierher gegangen und okay, der hat jetzt was ausprobiert, okay, und das ist in die Hose gegangen. Aber es geht um den Versuch, weißt du? Bei Witzen, du weißt nie genau, ob die lustig sind. Manchmal schreibst du einen Witz und du weißt direkt, okay, der ist so fucking genial. Es ist gar keine Frage, ob der funktioniert.
Zum Beispiel. Was ist so dein Geilster, wo du weißt, okay, der wird immer ziehen?
Ja, es gibt halt so einen Joke, wo ich halt weiß, der ist halt in meinem neuen Special auch drin, wo ich halt rede über Migrantengewalt und ich sag halt, ich habe auch noch nie was gehört von einer chinesischen Gruppenvergewaltigung. Ach so. Ja. Aber gut, ich glaube, eine chinesische Gruppenvergewaltigung fühlt sich so an, als würdest du einmal durchgekitzelt werden.
Stelle habe ich gesehen.
Ja, also das ist so ein Joke, Bro. Egal, wo ich den spiele, der funktioniert immer.
Okay.
Das ist egal, ob die Leute mich kennen, ob die mich nicht kennen. Egal wo, die Leute lachen über den Witz, weil der einfach witzig ist. Das ist einfach so ein Witz, der funktioniert, ja. Auch wenn er sehr hart ist. Und dann gibt es aber auch Witze, da hast du keine Ahnung und da probierst du aus. Und das Coole ist, das sind ja eigentlich Open Mics. Dafür sind Open Mics da. Das war in Deutschland eigentlich meiner Meinung nach auch die meiste Zeit so bis Corona, dass du einfach machen konntest. Und die haben das respektiert, was auch immer du da machst. Wenn sie sehen, ey, okay, der Typ gibt sich Mühe, der Typ entwickelt sich und der ist nicht einfach nur ein einsamer Psychopath, der Comedy-Bühnen nutzt, um irgendwie mal ausnahmsweise mal in Kontakt mit Leuten zu sein. Es gibt ja so Leute.
Mhm.
Es gibt ja echt so Comedians, Alter. Ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber ja. Es gibt so Comedians, die machen seit 8 Jahren Comedy, haben sich in 8 Jahren immer noch nicht verbessert, wissen immer noch nicht, wie man Witz schreibt und stehen immer auf irgendwelchen Bühnen und fucken das Publikum ab einfach. Das ist so krass, weil es einfach Psychopathen sind. Solche Menschen gibt's.
Und die merken es wahrscheinlich gar nicht mal, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob sie es interessiert. So, ich glaube, die blenden sich so das aus, Realität, und machen sich das zurecht. So, war doch ein guter Auftritt, oder? So, Bro, keine Ahnung, vielleicht solltest du doch Dachdecker werden, keine Ahnung.
Aber die stehen doch immer auf der Bühne, oder?
Ja, die stehen öfter auf der Bühne als ich auf jeden Fall. Nee, und das war immer bis Corona war das so, egal wie du drauf bist.
Also es ist wirklich so ein Wendepunkt bei dir gewesen, Corona.
Komplett.
Würdest du schon sagen, also jetzt mal ganz dreist gefragt, es ist nicht deine Qualität, warum du nicht auf der Bühne bist, sondern wirklich, weil du mal politisch zu unkorrekt warst als Comedian.
Ja, ich meine, ach, du meinst gefragt, ob ich einfach zu schlecht war. Ja. Oder was?
Jetzt war ich zu vorsichtig. Vielleicht bist du halt einfach zu schlecht, deswegen bist du
so,
nicht auf der Bühne.
So, Digga, er guckt sich mein Special an, weißt du, und er sagt so, Bro, bist du dir sicher, dass es an deiner politischen Haltung liegt und nicht einfach daran, dass du ein Wacker-Spast bist, Alter? Nein, Mann. Digga, danke, auf jeden Fall. Der Witz ist, es gab schon mal so im Internet so 1-2 Leute, die mich so dissen wollten. So, ich glaube ja nicht, dass es daran liegt, weißt du, so Internet halt. So, nee, also ich meine, guckt euch die Sachen an vor Corona, so Nightwatch Talent Award, ARD und Chill, ich war im Finale so, ich war Hotshots irgendwie auch bei diesem Quatsch-Comedy-Club-Kram. Gut, das heißt jetzt nichts, kann jeder Honk ins Finale kommen im Grunde genommen, aber so, ich war ja so ein Regular in der Berliner Comedy-Szene, weil wir sind so, bei meinen Shows war so Felix Lobrecht, weißt du, Carvus Kalanta und also die von Stand Up 44, die Jungs und auch Ozan Yaran und Tutti Tran, also wirklich so alle Namen eigentlich.
Felix zum Beispiel, der ist ja auch so einer, der eher versucht so, so ein bisschen kritisch zu sein in seinen Shows. Also der, wenn man den politisch beschreiben müsste, wäre irgendwie zwischen CDU und FDP.
Ey gut, dann soll er mich auftreten lassen in seinem Comedy-Club, Alter.
Macht er nicht.
Nein.
Obwohl ihr euch gut kennt?
Wir kennen uns nicht gut. Also es war immer nur so oberflächlich, also das heißt die Oberfläche, es war einfach nur so kollegial, weißt du. Man hat sich hier und da mal auf einem Open Mic gesehen, er ist ein paar Mal auf Shows von mir aufgetreten.
Aber wenn er Nikolai Binner hört, er weiß, wer das ist.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen unprofessionell, aber im Grunde genommen ist es von ihm auch unprofessionell, deswegen kann ich es mir jetzt auch leisten, unprofessionell zu sein. Wir haben letztes Jahr im Sommer, haben wir geschrieben bei Facebook. Und ich habe gesagt so, ey, wie sieht's eigentlich aus? Kann ich bei dir auftreten oder nicht? Hat er so gemeint, du hast ja ganz schön viel verbrannte Erde hinterlassen.
Ja.
Und ich so, okay, ist das eine Information, die du bekommen hast? Oder ist es wirklich so? Oder haben die es einfach nur irgendwelche Comedians erzählt? Dann hat er gesagt, ja, lass mal quatschen. Das ist das, was mir zugetragen wurde. Ja? Und dann dachte ich mir, ja, cool. Ey, immerhin ist er gesprächsbereit. Und dann hat er gesagt, lass mal quatschen. Und ich so, ja, cool, wann denn? Und dann irgendwann hat er halt gemeint so, ey, das geht bei mir erst so Richtung Winter. So. Und dann irgendwann, im Herbst, genau. Dann habe ich ihm im Herbst angeschrieben. Hat er die Nachricht, wann gelesen, nicht mehr geantwortet.
Okay.
Und dann habe ich ihn noch einmal gefragt so, yo, was ist jetzt, wollen wir mal quatschen? Hat er ignoriert. Ich glaube, ihm hängen einfach zu viele Leute im Ohr, die halt sagen so, ey, mach das nicht, das ist... Weil ich weiß ungefähr, wer in Berlin da, die Mitarbeiter da sind und ich.
Okay.
Ich weiß, dass ihm sehr wahrscheinlich die Leute im Ohr hängen werden und dass er, wenn er es macht, dass er. Guck mal, er hat nur Stress damit, er hat keinen Vorteil wirklich davon.
Ja.
Er würde idealistisch das Richtige machen, meiner Meinung nach.
Mhm.
Aber er hat keinen richtigen Payoff dafür. Er lässt mich halt auftreten, hat dann Stress mit Comedians wahrscheinlich, hat dann Stress mit den Veranstaltern und dann überlegt er einfach, ey, ist es mir den Stress wert? Wahrscheinlich ist es so.
Kommen wir mal zum Positiven. Ich hoffe, da gibt es vieles Positives.
Ja, 100.
Gibt schon Comedians neben dir, die vielleicht auch so wie du ticken, also kritisch gegenüber dem Mainstream, würde ich jetzt sagen.
Ich meine, es gibt Comedians auf jeden Fall. Ich denke so Salim Samatu. Den habe ich auch schon im letzten,
damals schon erwähnt, ja.
Genau. Aber es bringt mir halt nichts. Ich brauche halt.
Aber wächst die Szene nicht? Gefühlt?
guck mal, die Szene wächst enorm. Die Szene wächst enorm. Also die Leute, also es werden immer mehr Comedians. Aber es ist nach wie vor, ich habe das Gefühl, einfach bei mir. Und ich wünsche, es klingt so ein bisschen so, als würde ich mich schon fast daran aufgeilen, weil ich so oft darüber rede. Aber ich finde es echt scheiße, ehrlich gesagt. Ich will es nicht. Ich würde am liebsten einfach heute Abend nach diesem Podcast einfach in irgend so ein versifftes Open Mic gehen und einfach meine 7 Minuten Witze testen. Ganz ehrlich, das wäre mein Traum. Ich würde nichts lieber machen als das so. Ja, stattdessen sitze ich hier 5 Jahre später immer noch und denke mir so, Bro, die lassen mich immer noch nicht auftreten. Es gibt auf jeden Fall super viele neue Comedians und die meisten kenne ich nicht. Also ich kenne fast, so sag mir irgendwelche Namen aus der Berliner Szene. Ich quatsch manchmal mit alten Kollegen so, die noch in der Szene sind und die sagen so, ja, dann war der und der bei der Show, ich kenne die Namen nie, ich kenne die alle nicht mehr, weil super viele neue Leute nachkommen, die jetzt Comedians werden wollen. Und ich weiß nicht, wie die drauf sind, ich weiß nicht, ob die...
Weil es ändert sich ja doch, man müsste es ja langsam spüren, weil, ich sag mal so, die politische Szene ändert sich, es gibt einen wahnsinnigen Bedarf, auch an kulturellem Angebot, jetzt sag ich mal ganz platt von rechts, ja, das gibt's nicht, muss man so sagen. Da ist eine riesige Marktlücke oder aber auch ein riesiger Fehler von der gesamten politischen Rechten im Land, dass sie das total verpennen. Eigentlich müsste man denken, okay, langsam müsste was kommen. Ich meine, wir haben eine AfD-Sitz mit über 20%. Wir haben eine CDU, die stärkste Kraft geworden ist, in Umfragen klar über 50%. Ist jetzt sehr politisch alles, aber und die Leute wählen die AfD nicht, weil sie eine Witzpartei ist, sondern weil es den Ernst ist. Aber im Ernst der Lage braucht man Comedy, glaube ich. Viele brauchen das ja zum Abreagieren auch.
Safe.
Und ich glaube, über die Linken kann man sehr gut lachen, oder?
Ich finde, man kann über alle sehr gut lachen. Man kann auch über die Rechten sehr gut lachen. Weil
aber über die wird mehr gelacht.
Auf jeden Fall, weil... Naja, das glaube ich nicht mal, dass über die Rechten unbedingt mehr gelacht wird. Ich glaube einfach,
AfD mehr kommt in der Heute-Show jede zweite
Woche. Genau, aber das meine ich ja. Es wird mehr Bühne gegeben im Mainstream und generell im Establishment nach wie vor. Aber es wird nicht wirklich mehr über die Rechten gelacht. Ich glaube, über die Linken kann man eigentlich so viel geiler, weil sich so behindert lachen, weil die so viel mehr Angriffsfläche. Ich meine, Rechte auch auf jeden Fall. Ich meine, ey, Bro, diese ganze Telegram-Bubble ist ja mal komplett. Hier ein Gefick, also wirklich, da sind ja da solche Telegram-Orks drin, weißt du, diese, weißt du, was ich meine? Diese Holgers einfach, die so den ganzen Tag in Mordor,
die KI entdeckt haben,
die den ganzen Tag in Mordor unterwegs waren und mit ihrer Axt irgendwie, keine Ahnung, so die Kornernte noch so eingefahren haben und dann abends so, wenn die auf ihren Telegram gehen und dann so, die Grünen mal wieder, weißt du? Oder, keine Ahnung, läuft ihnen so Schleim aus den Ohren raus, keine Ahnung. Also, da kann man auch schon echt viel trashen bei denen, aber hey, Digga, wo war ich gerade eigentlich hin?
Ja, Linken.
Ja, die Linken, genau.
Kann man auch schon lachen.
Ja, Mann, die haben, also, die guck haben mal, du kannst über alle lachen und sogar die Linken würden über die Linken lachen. Das ist ja das Witzige.
Aber das ist ja auch das Gute. Ich meine, das
ist ja das Gute. Ja, Mann, dafür ist Comedy da.
Ja.
Das ist wie in Amerika. Du gehst auf eine Comedy-Show. Bro, ich weiß noch, ich hatte vor Corona, ich hatte eine Comedy-Show organisiert. Und da war so ein Comedian, der wirklich in der Linkspartei drin ist als Politiker.
Ach so, okay.
Ja? Krass. Und der ist aber ein guter Comedian und der hat so richtig heftige Witze gegen die AfD gemacht. Ich habe mich kaputt gelacht. Die waren so gut. Ich habe so gelacht. Und das war zu dem Zeitpunkt, da war mir die AfD, ich habe noch nicht gewählt, ich habe gar nicht gewählt, aber das war zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich schon so eher so damit identifiziert als mit allem anderen so, ja, was so die Parteilandschaft zu bieten hat. Ich habe mich trotzdem kaputt gelacht, ja, und danach kam noch ein linker Comedian, ja, und der war auch gut, so, ich habe kein Problem mit Linken, die Rechte trashen, wenn sie es einfach witzig machen. Ja. Solange du witzig bist, ist alles legitim, ja, und umgekehrt genauso, ja, wenn Rechte die Linken trashen, ey, solange du witzig bist, bitte, mach's einfach, ja, mach's einfach, hau raus, ich genieße beides, ich kann beides so genießen, ich kann wirklich so, Comedy von beiden Seiten kann extrem gut sein.
Die verbindet auch Leute, glaube ich, oder?
Natürlich. Ich weiß noch, ich bin mal in Friedrichshain in so einem linken Freiluftkino aufgetreten, ich habe das erst nicht gerafft, ne, erst als ich dann mich so ein bisschen umgeguckt habe, habe ich gemerkt, so, auch so, als ich diese Programme von den Kinoangeboten gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, Digga, wo bin ich denn hier gelandet? Dachte mir aber, ey, egal, ich spiele hier mach hier mein Ding. Und ich habe eine Nummer über Transen gespielt, über Transgender. Und das hat komplett zerlegt. das hat so zerlegt. Und da waren, da waren überwiegend Linke im Publikum und die haben sich so darüber kaputt gelacht. Und das war wirklich für mich ein wichtiger Moment, weil ich in dem Moment gerafft habe so, ey, wenn du Comedy wirklich gut schreibst, kriegst du jeden darüber zum Lachen. Du musst nicht nur für eine Bubble spielen. Weil für eine Bubble zu spielen, ist so langweilig. Weil es kann einfach jeder. Ich weiß genau, guck mal, ich weiß genau, was jetzt meine Bubble hören will, wenn ich Comedy mache. Ich weiß genau, was die erwarten, so theoretisch. Ja. Ne? Und deswegen.
Ricarda Lang ist fett.
Genau, Ricarda Lang ist fett. Ha, ha, ha.
Die ist bei McDonald's.
Ja, genau. Die ist nicht bürgernah, sondern in Burgernah. Okay, aber der ist wirklich gut. Aber ich meine, ey, ganz ehrlich, an der Stelle wirklich, eigentlich sollte man das nicht machen.
Ja.
Außerdem hat sie, glaube ich, auch, egal, auf jeden Fall. Nein, aber gut, der ist wirklich gut, der mit den Burgern, der hat mich wirklich zum Lachen gebracht, tatsächlich, weil er kreativ ist. Ein guter Wortwitz. Ich wüsste genau, was vor wem funktioniert.
Ja.
Ne? So, ich könnte jetzt auch vor irgendeinem linken Publikum auftreten und ich wüsste genau, was für Jokes ich machen müsste. Und genau das will ich halt nicht. Genau deswegen habe ich dann in meinem Programm auch wieder Jokes drin, wo ich dann halt sage so, ja, halt, dass Transen eigentlich so sind, wie echte Frauen sein sollten. Damit auch die Rechten wieder mal ein bisschen was zu heulen haben, weißt du, was ich meine? Damit halt alle sich so ein bisschen so nicht zu wohl mit mir fühlen.
Ja.
Und sondern auch so Überraschung drin ist, weil wenn du nie Überraschung hast in einem Joke, dann ist es kein Witz mehr, dann ist es halt einfach nur so.
Genau.
Ja, ich werde jetzt bestätigt für eine Stunde auf eine witzige Art und Weise so. Und das, hey, Bro, ist langweilig. Deswegen bin ich nach Texas gegangen, weil ich mir dachte, ey, ich
werde. Genau, ich wollte noch zu Texas fragen. Du bist da wirklich aufgetreten, aber dann in Englisch, oder?
Ja, ja.
Und die Witze funktionieren genauso?
Ja, super. Also ich habe da zum Beispiel, ich bin damit eingestiegen, dass ich gesagt habe, so, ja, ich komme aus Deutschland, so. Mein Großvater war tatsächlich ein Nazi, aber es gibt auch Dinge an ihm, die ich nicht mag. Und, Digga, zerlegt sofort. So, die Leute sind, die haben Bock. Die haben einfach Bock, so, die freuen sich darüber, weißt du, was ich meine?
Aber siehst du, Nazi-Jokes gehen immer.
Ja, ja. Und
Nazi, that coming, eh?
Ja, ja, the Nazi, that coming. Und man merkt einfach, dass so ein, da ist ein Hunger, der in den USA viel mehr gestillt wird, weil es einfach da dieses unglaubliche Lagerdenken auch gibt, zwar. Das Land ist auch gespalten, aber in der
Wahnsinnig,
Comedy,
oder?
Die Comedy-Szene scheint aber noch so ein bisschen wie so ein
verbindendes
so Element
zu sein?
Ja, wie so eine Bastion zu sein, wo echt noch viel mehr geht. Also war mein Eindruck. Es gibt Comedy-Szenen in den USA, habe ich gehört, da ist es auch schon sehr extrem. So L.A., also
ja.
Dass die da halt echt dann Comedy.
Oder New York wahrscheinlich.
New York, L.A., genau. Da kriegst du auch dann, habe ich gehört, kann es sehr schnell passieren, dass du Hausverbot kriegst, wenn du irgendwie so einen falschen Joke machst oder irgendwie eher so von rechts kommst. In Austin, Texas hatte ich den Eindruck wirklich gar nicht. Austin, Texas ist ultra links, so die Stadt an und für sich, obwohl es in Texas ist.
Ja.
Texas ist ja ein totaler Red State, aber ja. Austin ist überwiegend links auf jeden Fall. Hab ziemlich viele so Fuck Trump Sachen gesehen und auch so Tassen und so in irgendwelchen, auch bei Open Mics teilweise. Ne? War mir aber egal.
Wann war das jetzt? Wann warst du dort?
Ich war da März, April. Genau, und Anfang Mai bin ich wieder
quasi zurück. Nach der Wahl jetzt vor kurzem. Und dein Eindruck vom Land? Wie ist die Stimmung?
Also, naja, also ich habe einige Leute mit Mega-Hats gesehen, so Make America Great Again, so sehr viele Amerika-Flaggen, was ich cool finde, weil es ist ja normal ist.
Ja.
Genau, also es hat ja gar nichts mit der Wahl zu tun, sondern ist einfach so. Da. Ist halt normal, ja. Man hat halt überall eine Amerika-Flagge so vor jedem Haus eigentlich.
Ja.
Und das fand ich so geil. Das
ist schon Hammer, ne?
Hey.
Mach schon was mit einem.
Ja, was die auch für Riesenflaggen haben. Bro, hast du mal gesehen, was die für Flaggen haben? Die sind so groß.
Von Walmart. Von Walmart, die ist größer als Digga. Vom Kanzleramt.
Ja, Mann. So, die Flagge vom Walmart ist größer als Aldi in Deutschland. So, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so eine gigantische Flagge. Und das ist herrlich. Also, gibt so ein gutes Gefühl, weil die ihr Land feiern.
Ja.
Selbst wenn sie glauben, dass, was auch immer die glauben, ey, meine Partei ist die richtige, nein, deine ist scheiße. Aber eine Sache ist denen alles, also sehr viele sind wirklich sehr patriotisch.
Mhm.
Und das finde ich geil.
Gehen wir mal zurück, wirklich mal in deine Kindheit. Nein, nicht in deine Kindheit, aber wann hast du damit angefangen, Comedy zu machen?
Ich glaube, meinen ersten Auftritt hatte ich 2017 oder 2016.
Wie alt warst du da?
Auf jeden Fall kein Kind, Alter. Ich bin jetzt 33.
Okay.
Jetzt ist
also minus 8. Jahre.
25. Irgendwas.
25.
25, 26, genau, irgend sowas. Habe ich dann meinen ersten Auftritt.
Ja, und wie kam es dazu, dass du sagst, okay, jetzt muss die Welt wissen, wie lustig ich bin? Ja.
Ich wusste nichts, was ich mit meinem Leben anfange. Ich war komplett verloren. Einfach nur so auf Selbstsuche, Selbstfindung, hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben anfange.
Du hattest mal lange Haare, ne?
Auch, ich weiß nicht, was das mit Verlorensein zu tun hat, aber.
Ja, wenn du nicht mal Friseur
fragst. Sagt der Typ, der selber aussieht, als wäre so ein Charakter aus Herr der Ringe und wird mit so einer Axt eigentlich hobbymäßig rumlaufen. Bro, so literally so gerade aus Isengard hier in dem Podcast schnell.
Aber ich könnte auch gut in Texas jetzt unterkommen.
Du könntest auch gut in Texas. Optisch. Aber Isengard auch halt, ne?
Irgendwo Irland.
Ja, oder irgendwo Irland. Dings. Was hast du mich gerade gefragt?
Ja, wie bist du auf die Idee gekommen?
Wie bin ich auf die Idee gekommen?
Ich meine, du musst ja irgendwie gesessen haben.
Ach so.
Okay, ich will jetzt nicht Dachdecker werden. Ich möchte
ja.
Comedian werden.
Bro, ich habe immer in dieser Frage gelebt, was soll ich eigentlich machen? Ne? Und ich habe diese Frage halt nie aufgegeben, weil ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe im Gartenlandschaftsbau gearbeitet.
Hast du eine Ausbildung?
Nee.
Nee.
Weil ich habe immer nur gearbeitet. Und ich habe alle möglichen Jobs ausprobiert, habe in denen gearbeitet.
Okay. Also richtig
handwerklich,
Garten.
IT, ich habe auch in der IT gearbeitet. So. Echt? Ich habe in der EZB, Europäische Zentralbank, so irgendwie bestimmt, keine Ahnung, so ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich habe immer so IT-Projekte angenommen und dann da gearbeitet.
Echt? Ne? Ja. Wie kommen wir da hin?
Ja, Vitamin B einfach, ne?
Echt?
Ja. Ich bin immer ein Kumpel, der ist Iraner und der war befreundet mit so einem anderen Iraner und der Typ hatte so eine IT, hat immer noch so eine IT-Firma. Dann hat er mich einfach reingebracht. Dann habe ich halt
IT. Und was hast du gemacht?
Ja, IT halt.
Excel-Tabellen geschubst, oder?
Ja, auch, aber so vor allen Dingen Rollout, halt echt so Computer anschließen. Aber wir haben auch ein bisschen komplexere Sachen gemacht, also größere Backups oder so.
Aber nichts, wofür du eine Ausbildung brauchst, oder?
Theoretisch schon, wir haben auch so Sachen verpatcht und verkabelt, so Serverräume und so. Keine Ahnung, ob man dafür eine Ausbildung braucht, wir haben es auf jeden Fall gemacht. Die Ausbildung, weil, dass sie uns gezeigt haben, wie es geht.
Das hast du mir gar nicht letztes Mal erzählt.
Ja, ich erzähle auch nicht immer alles so. Aber auf jeden Fall, das habe ich auch gemacht und halt sehr viel auch in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, Bühnenbau und so. Also ich habe wirklich alles gemacht, ne? Dann halt auch Network Marketing versucht und irgendwie so Pflegeprodukte und so versucht an den Mann zu bringen.
Also so Schneeballsysteme.
Schneeballsystem, so. Ich bin, kein Witz, ich bin in so Schönheitssalons gegangen, so ich, Alter, ne? Und der so gar keine Ahnung von irgendwas auf dieser Welt hat, aber am allerwenigsten von Schönheitsprodukten und hab die versucht, von irgendeiner Faltencreme zu überzeugen und dass sie bei mir das holen sollen.
Und haben sie es?
Nein, Mann, gar keiner. Das lief so schlecht. Digga, das lief gar nicht. Das war eine Katastrophe einfach. Das war auch so richtig unprofessionell, weil das Ding ist, du musst ja mit Prospekten oder so, du musst ihnen ja irgendwas geben, dass sie sich das so angucken können, okay? Aber weil in diesem Schneeballsystem, wenn du in diesem bist, du bist ja nicht irgendwie ein offizieller Angestellter, der jetzt von der Firma irgendwelche Prospekte dann ausgedruckt bekommt. Das heißt, ich habe die Sachen selber ausgedruckt, aber ich hatte einen Schwarz-Weiß-Drucker. Dann habe ich den auf DIN A4-Seiten.
Nein.
So schwarz-weiß, so Fotos, so vorher nach Foto.
Nein, nein.
Ich bin da reingegangen wie so ein Obdachloser mit so ein paar, also nicht so eine Obdachlosenzeitung verkaufen eigentlich. So, ich komme mit diesem Prospekt da rein. So, was will der nur von mir? Ne? Ich gehe da zu so einer 50-jährigen Waldraut, die seit 40 Jahren irgendwelche so Kosmetik macht, ne, und mega parfümiert. Und ich laufe da rein, wie im falschen Film halt, ne. Keiner hat irgendwas gekauft.
Helene Fischer läuft im Hintergrund.
Helene Fischer halt wirklich so atemlos durch die Nacht, wirklich im Hintergrund. So.
Aperol steht da zur Begrüßung, oder Säckchen.
Ja, Aperol, genau. Und dann läuft da noch so ein Fernseher mit so ZDF-Fernsehgarten, halt wirklich so die ganze Combo halt, ne. Also ich bin wirklich gegen den Endgegner angetreten und ich war auf Level 0, so, weißt du, ich hatte keine Erfahrung, keine Skills. Und das lief überhaupt nicht. Deswegen habe ich das auch nicht so lange gemacht.
Okay.
Ja, die Faltencreme ist wirklich gut. Ich kann euch die empfehlen. Und zwar, wenn ihr mal was von Jeunesse gehört. Nein, okay.
Werbung.
Nobelpreisprodukt, wirklich Nobelpreisprodukt.
10% nur bei dir.
Ja, genau. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass diese ganzen Network-Marketing-Spacken, dass die immer sagen, sie haben Nobelpreisprodukt?
Echt?
Ja, alle. Alle, egal was. Egal, ob es irgendwie so ein Fruchtcocktail ist, der irgendwie so mega gesund sein soll und von innen die Zellen aufräumt. Oder
ach was.
Ob es ein Beauty-Produkt ist, die sagen immer alle, das ist ein Nobelpreis-Produkt, weil das alles immer auf irgendeiner Nobelpreisträger-Erfahrung basiert anscheinend. Und oh
yes, Bro, das ist witzig, man. So, das hast du sein lassen und dann irgendwann mal, kannst du dich an deinen ersten Auftritt erinnern?
Ja.
Wie kam der zustande?
Also, wie bin ich zu Comedy gekommen? Ich hatte 2014 im Januar, hatte ich 6 Wochen lang pfeifisches Drüsenfieber und ich konnte 6 Wochen nicht wirklich das Bett verlassen, weil mich das so umgeböllert hat. Also, es war echt heftig. Ich dachte, ich sterbe so, ne? Und dann... Ja, dann lag ich halt den ganzen Tag nur auf der Couch rum und konnte halt nichts machen. Aber irgendwann musste halt irgendwas machen. Habe ich halt am Laptop einfach, ich hing den ganzen Tag nur auf Facebook dann rum und auf YouTube. Und irgendwann habe ich halt Louis C.K. entdeckt, so ein Stand-Up-Comedian. Und dann war für mich einfach, das war für mich so der absolute Aha-Moment. Das war für mich so, da kamen alle Teile auf einmal zusammen. Das war wirklich so, die Suche hatte ein Ende.
Ja?
Ja, so ungefähr. Also ich hatte halt dann, ich war noch nie so begeistert von der Kunstform, wie als ich ihn gesehen habe, wie er das macht, also amerikanischer Stand-Up-Comedian. Dann habe ich mir wirklich 6 Wochen, als ich da flach lag, alles von ihm angeguckt, was es gibt, alles. Jedes Video, 10, 20 Mal. Bis ich irgendwann an seiner Stimme gedacht habe und in Englisch. Und dann dachte ich mir so, ja, Moment mal, vielleicht bin ich ja auch so. Vielleicht bin ich dieser Typ so, vielleicht bin ich nicht direkt dieser Typ, aber verstehe, vielleicht bin ich auch so.
Ja.
Dann habe ich angefangen zu schreiben und dann hatte ich meinen ersten Auftritt in Trier, damals bei Kunst gegen Bares. Da saßen dann so viele Studenten im Publikum und ich bin halt mit der übelst asozialen Scheiße auf die Bühne gegangen. Also ich hatte so asoziale Witze.
So, kannst du dich daran erinnern?
Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, weil die waren schlecht.
Okay.
Die waren, guck mal, das Ding ist, man kann assi sein, aber man muss halt witzig sein und die Fähigkeiten haben. Aber ich dachte einfach nur so.
Du musst nur assi sein.
Ich muss nur assi sein, dann ist witzig. Und ich war einfach nur assi und die da haben mich gehasst. So, die saßen da und hast du wirklich gemerkt, wie so die ersten so, wie so schwer geatmet haben, weißt du? Und so manche schon so, du hast gesehen, die haben so, ich meine, Studenten würden sich niemals prügeln, dafür haben die heutzutage keine Eier mehr. Aber du weißt, die haben so wirklich so, in dem Moment sind so, so, deren Pronomen haben ihre Körper verlassen, weißt du, was ich meine? Die waren, denen ging es gar nicht gut. Und das Krasse war, ich habe mir, da waren so 5, 6, 7, 8 Comedians an dem Abend, mehrere. Und ich fand die alle ultra witzig. Ich habe mich komplett kaputt gelacht, ne? Kaputt gelacht. Bro, die waren so witzig in meinen Augen. Und ich war wirklich der Einzige
der nicht
mit meinem Kumpel, die, nee, die haben bei fast gar keinem gelacht. Die haben alle gehasst, so. Und wir saßen da und wir haben uns, deswegen dachte ich noch so im Nachhinein, ey, vielleicht war wirklich nur das Publikum scheiße, aber es stimmt beides. Ich war scheiße und das Publikum, so. Aber das Publikum wirklich, ich weiß nicht, was das für eine Bubble war, aber vielleicht waren die so woke schon damals. Die haben beide so, da waren so geile Comedians, ich habe mich kaputt gelacht, Alter. Die waren assi, aber wirklich auch witzig. Und ich habe so solche Lachanfälle gehabt, die saßen um mich herum wie so absolute Totengräber, als hätten die alle so einen toten Vogel in der Hosentasche, ne? Ich konnte nicht, fassen, ich habe irgendwann so um mich herum geguckt, warum lacht hier keiner?
Also hat bei dir keiner gelacht auch in deiner gesamten...
Nur in der ersten Minute.
Okay.
Eine Minute und dann 9 Minuten haben sie nicht mehr gelacht.
Also 10 Minuten hast du durchgezogen?
10 Minuten habe ich durchgezogen.
Kein Witz. Also es kam kein Lacher
raus. Beides richtig. Kein Lacher und kein Witz. Das war genau richtig, was du gerade gesagt hast. Aus heutiger Sicht mit meiner Erfahrung richtig, kein Witz, richtig. Es gab keinen einzigen Witz in diesen 10 Minuten. Deswegen kann ich es Ihnen nicht mal übel nehmen, dass Sie nicht gelacht haben.
Er muss doch einen fertig machen, oder nicht?
Hä?
Muss doch einen voll fertig machen danach.
Ist auch sau unangenehm. Ist auch sau unangenehm. Aber Bro, ich fühle mich eh immer unangenehm. Deswegen ist es einfach so. Es ist einfach so, okay, eine weitere Erfahrung in meinem Leben. So, weißt du, was ich meine?
Ja, soll das Publikum sich auch unangenehm fühlen?
Ne? Kein Witz, ich habe da neulich mal mit jemandem drüber geredet. So. Und der hat so über Komfortzone geredet, ne? Ich hab mich dann so gefragt, was ist eigentlich meine Komfortzone? Weil ich fühle mich nie komfortabel.
Nee, echt?
So, nein.
Und ich fühle jetzt?
Ja, jetzt geht's, aber ich habe auch gerade eine Micro-Rose-Pilze vorgenommen. Eine ganz leichte so, aber nur wirklich nur eine ganz leichte. Das ist das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich das wieder mache.
Nein.
Heute das erste Mal.
Nein.
Ja, ich habe seit 5 Jahren das erste Mal wieder eine kleine, habe ich seit 5 Jahren nicht gemacht.
Okay, was gibt es?
Hä?
Was gibt es dir?
Ich bin einfach, guck mal, ich mag Podcasts nicht so. Okay. Ich mag Interviews nicht so. Ich werde dann immer voll ernst, weil ich immer denke, ich muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise sein. Und,
musst du gar nicht.
Ich weiß, aber also mein Kopf erzählt mir das und ich weiß, dass es nicht stimmt, aber mein Nervensystem ist nicht so überzeugt davon. Mein Nervensystem ist so voll so, wie als so ein Löwe vor mir stehen in einem Podcast und ich muss jetzt ja die richtigen Sachen sagen, sonst werde ich zerstört, weißt du, was ich meine? So nach dem Motto. Deswegen habe ich mir heute halt echt einfach gedacht, ey, ich habe jetzt heute diesen Podcast, ich baller mir jetzt einfach so eine ganz kleine Microdose und ja, ich fühle mich sehr wohl.
Sehr gut.
Ja, aber aber Komfortzone.
Genau.
Und da habe ich so drüber nachgedacht, über das Thema Komfortzone, ne? Ist mir irgendwie so klar geworden, weil Leute haben so gesagt, ja okay, aber wenn du so auftrittst und so und wenn du so, auch wenn du dies machst und das machst, du machst ja schon viele Sachen, die irgendwie nicht gemütlich sind, so. Da habe ich so drüber nachgedacht und ich dachte mir, ja Mann, aber ich fühle mich einfach wirklich nie so richtig komfortabel. Also es ist nie so dieser Moment, wo ich so im Alltag einfach so richtig, also wirklich so tiefenentspannt bin, sondern ich bin immer in so einem leichten Alarmmodus.
Auch zu Hause?
Ja.
Auf dem Sofa?
Ja. Es ist immer so, wenn ich auf dem Sofa bin, dann bin ich am Rattern, dann bin ich so am Nachdenken.
Aber ist das nicht gut? Ist das vielleicht sogar etwas, was dich immer antreibt, wie so ein Motor, weißt
ja,
du?
Aber
ich kenne das ja auch von mir. Ich meine, du kommst nach Hause. Gut, bei mir ist nochmal ein bisschen was anderes. Da habe ich noch so 4 Kinder, die dann,
oh krass, ja gut.
Die dann einen auf Trab halten, ja, und dann möchte man eigentlich abschalten nach der Arbeit.
Wie alt bist du?
Noch 37.
Bro, du bist so ein Gewinner, einfach 37 und 4 Kinder.
Ja, was soll man sonst machen?
Geil, ja, nee, du hast genau recht. Du hast genau recht, du machst genau richtig.
Nee, und dann ist, also, und natürlich beruflich, also wenn man so eingespannt ist, und es macht mir ja Spaß, das macht mir Spaß, mir macht es Spaß, mit Menschen zu reden, mir macht es Spaß, auch Leute kennenzulernen. Und du kommst nach Hause, erstmal denkst du über das nach, was heute war, und gleich, ach, mit wem könnte ich denn noch reden und so, ne? Also es ist ganze Zeit was, also ich kann es nachvollziehen, was du sagst.
Ja, ich glaube, es ist noch mal ein bisschen anders, weil es ist nicht nur dieses im Kopf rattern, sondern es ist auch wirklich so ein körperlicher Aspekt, wie als, weißt du?
Ja, so eine, also, Unruhe.
Genau, aber so eine ganz krasse, so eine ständige Alarmbereitschaft, so.
Ist es so, dass du so Angst hast, dass du was verpasst, oder?
Nee,
oder
es ist, glaube ich, wirklich so, wahrscheinlich noch nicht komplett geheilte Kindheitstraumata oder so, weißt du, wenn du irgendwie, warum auch immer, auf irgendeine Art und Weise einen Schlag wegkriegst, dann bist du halt schnell in so einem Alarmbereich. Also dieser Alarmmodus, das ist ja eher so ein Traumamodus, ne? Okay, du scannst so, ist das sicher? Mhm. Ja, ist alles okay? Und das ist ja eher so ein, okay, ich bin in einer Gefahrensituation. Und ich glaube, dieser Modus ist mir wie so eine First Nature geworden. Wirklich wie so eine, nicht Second Nature, sondern so eine, ja, First Nature eigentlich. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, weil es ist sehr ungesund, glaube ich. Einfach rein körperlich, das ist nicht gesund.
Okay.
Weil du bist ja ständig, wenn du ständig Stress hast, das ist für den Körper nicht gesund, das ist, nee, für dein Gehirn nicht gesund. Und deswegen, ja, merke ich, es ist halt mega wichtig für mich, auch runterzukommen und das irgendwie zu schaffen. Und das ist auch so eins meiner, neben Comedy natürlich so mein größtes Projekt, einfach mal zu so einem Punkt zu kommen, wo ich einfach nur existieren kann und alles okay so ist, wie es ist. Ja, und manchmal, ja, Punkt, fertig, nicht manchmal, fertig.
Ja, und dann nach dieser komplett blamablen Show hast du gedacht, nee, ich mach das trotzdem nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Bryce, wie unangenehm ich mich danach gefühlt habe, ey, das war so unangenehm. Vor allem, da war auch so ein Mädel im Pub, also mit so einer Künstlerin, die auch aufgetreten ist, die ich echt süß fand, ich habe sofort mit ihr geredet. Ich so, oh ja, das ist mein erstes Mal Comedy und so. Und dann so 10 Minuten so richtig vor ihr abgekackt. Ich wusste so, okay, bei ihr, also, da geht's nichts mehr. Also, ich brauche auf jeden Fall nicht mehr ankommen heute. So, die Nummer ist gelaufen. Aber ich hab in dem Moment Blut geleckt irgendwie. Das war so dieser, ich habe halt gemerkt, so, ey, da ist irgendwas zu holen. Das war aufregend. Ja. Das war neu, weißt du. Das war so Adrenalin. Ich fühle mich unwohl. Ich habe krass geschwitzt. Ich würde mich am liebsten gerade einfach nur auflösen vor diesen Leuten hier. Ich will nicht auch noch rumhängen bis zum Ende der Show,
ja,
und Zeit verbringen, dass mich Leute angucken. Ich will aber nicht, dass mich Leute angucken. So. Genau, Kunst gegen Bares ist ja so ein Showformat. Da kriegt jeder der Künstler am Ende so ein Sparschwein hingestellt und das Publikum muss dann mit seinem Geld abstimmen, wer gewinnt.
Ah, okay.
Das heißt, die werfen bei jedem Künstler Geld rein.
So, wer hat gewonnen?
Ich habe keine Ahnung mehr, wer gewonnen hat. Wahrscheinlich war's.
Aber du weißt, wer am wenigsten bekommen
hat. Ich hatte 16 Cent, Alter. Nicht mal der Bro, mit dem ich da war, hat mir Geld da reingeworfen, der Bastard. Der verdammte Bastard. Nicht mal er hat mir Geld reingeworfen.
Nicht mal eine Ehrrettung hätte er machen können.
Nein, Mann. Ich wurde einfach so wirklich in jederlei Hinsicht gedemütigt an diesem Abend, aber ich habe mich auch selber gedemütigt. Aber trotzdem.
Hättest du ja selber reinschmissen.
Bro, ich habe einfach selber so einen Fünfer reingeworfen.
Ja, ja. Hast gut gemacht.
Ja, ja. Gut gemacht. Ich habe trotzdem Blut geleckt, weil es ist aufregend. Ja. Weißt du, es ist einfach aufregend.
Du siehst ja, dass du oft abgelehnt wirst und so und die Leute dich nicht auf die Bühne haben wollen. Wenn du jetzt denen was sagen könntest, so sagen, ey, oder vielleicht ja nicht sagen, sondern das klingt jetzt so ein bisschen Also wenn du denen sagen könntest, hey, so bin ich eigentlich gar nicht, oder vielleicht haben sie ein Bild von dir, das ganz anders ist. Was würdest du denen sagen wollen? So mitteilen von dir.
Guck mal, das Problem ist ja nicht die Leute im Publikum, sondern die Comedians,
ja,
die mich nicht auf den Shows haben wollen. Und was ich denen eigentlich nur sagen kann, ich glaube, ich kann ihnen nichts sagen, weil die kennen mich.
Die wissen, wer du bist.
Die wissen, wer ich bin. Ich bin jahrelang mit denen aufgetreten. Wir haben uns jahrelang jeden Abend auf einer Comedy-Show gesehen. Die wissen, dass ich in Peru bei Ayahuasca-Schamanen gelebt habe. Die wissen, dass ich wenn die eine Sache wissen, dann, dass ich weder ein Nazi bin, noch ein Rechtsextremist. Weil für einen Nazi habe ich viel zu viel Ayahuasca getrunken und bei Schamanen gelebt. So, das passt einfach nicht zusammen. Das wissen die auch. Jeder von denen, der mit mir Zeit verbracht hat, weiß das. Das ist denen ganz klar. Die glauben, ich glaube, dass kein einziger von denen wirklich glaubt, dass, oh, der Binner ist rechtsextrem. Das ist natürlich so ein, das kann man so schön sagen, wenn man jemanden diskreditieren will. Aber in der Tiefe wissen die, dass das nicht der Grund ist, warum sie mir ein Hausverbot geben. Ich glaube, die sind einfach sauer, weil ich so gut aussehe. Digga, ich glaube, das ist deren Problem, weil die alle hässlich sind. Geh mal auf so einen Mike, guck dir diese hässlichen Vögel an, Alter. Die sehen alle scheiße aus, Digga. Und dann kommt da so ein Typ und die denken sich das so, der ist Bastard.
Die Nivea-Creme, die du verkaufst.
Jeunesse 10%, Leute. Link hier in der Videobeschreibung. Nachdem ich die junge Freiheit überzeugt habe davon. Dass sie jetzt auch in meine Downline einsteigt, bitte. Nein, Mann, wirklich das Problem. Nein, Mann, das ist natürlich nicht der Grund. Ich glaube einfach, das Problem ist, ich bin in die Szene gekommen, bin mit denen aufgetreten, wir haben gemeinsam Shows gemacht, bla, 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 bla. Dann war Corona, ich hatte die Meinung, die man nicht haben durfte. Sie sind irgendwie auf dieses Narrativ irgendwie mit draufgesprungen, aber ich glaube, sie wollten auch ein bisschen mit draufspringen, weil sie halt wussten, okay, jetzt können wir so diesen ganzen Hass, der in der Szene so allgemein da ist, in der Comedy-Szene, einfach auf eine Person abmüllen. Mhm. Und das schafft auch wieder Frieden so ein bisschen. Weil die Comedy-Szene ist so toxisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Jeder lästert über jeden.
Echt,
also ja? Unglaublich. Comedians, Bro, ich glaube, es gibt keine schlimmeren Menschen, also die schlimmer übereinander reden als Comedians.
Du warst noch nicht in der Politik.
Ja, gut, aber das ist ja eh klar. Da reden die ja offen sogar schlimm übereinander. Ja. Aber bei Comedians ist es so hintenrum, so richtig krass hintenrum wächst. Ey, jeder giftet über jeden. Das war echt unglaublich. Ich war davon nicht frei. Irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, das macht jeder. Irgendwann habe ich teilweise mich an so Gesprächen beteiligt. Bin ich nicht stolz drauf. Aber wenn es alle machen, irgendwann ist es schwer, sich da zu entziehen von tatsächlich. Ja. Ja. Tut auch nie gut, fällt auch immer auf einen zurück. Deswegen, egal in welcher Szene man ist, egal. Generell lästern sollte man nicht tun. Das ist halt immer, du glaubst, das hat keinen das macht was. Und ich, selbst wenn es nur metaphysisch ist, aber es macht was. Lästern ist nie gut, du zahlst immer einen Preis dafür. Deswegen würde ich echt immer mich so gut wie möglich kontrollieren, dass ich sowas nicht mache. Und ich glaube, das war einfach sehr ein günstiger Zeitpunkt. Weißt du, es war irgendwie, okay, er hat erstens die falsche Meinung. Jetzt hat er auch noch richtig viele Klicks mit dem Scheiß, der Bastard. Jetzt hat er auch noch Follower, jetzt hat er, was? Jetzt geht sein YouTube durch die Decke, der Penner. Jetzt gehen Leute zu seinen Shows und der sieht auch noch nicht komplett behindert aus. So, wir können nichts anderes machen, als ihm Hausverbot geben. Weißt du, was ich meine? Das klingt ein bisschen oberflächlich argumentiert, aber ich glaube, das sind wirklich so Faktoren, die dachten sich einfach, okay, ey, der hat Erfolg, der hat die falsche Meinung und wir gönnen ihm das jetzt nicht. Und vielleicht glauben sie auch wirklich bis zu einem gewissen Maße dieses Narrativ, dass alle Leute, die halt bei dem Corona-Ding dabei waren, dass es, vielleicht sind sie echt, haben sie dieses Narrativ so ein bisschen geschluckt, das kann schon sein.
Mhm.
Dass das halt echt sowas mit Rechtsextremen zu tun hat oder so, kann ich nicht genau sagen. Ich konnte ja noch nie mit jemandem darüber reden, weil die nicht mit mir reden. Einmal habe ich einen konfrontiert von einem Comedy-Club und dann hat er gesagt, verpiss dich, mit Nazis rede ich nicht.
Hm.
Und das, da wusste ich dann aber schon, okay, wenn das...
Trifft dich sowas? So persönlich so jetzt nicht?
Ich weiß halt, dass es ziemlich dumm ist. Deswegen nehme ich es, glaube ich, nicht so ernst, weil ich halt weiß, die reden da nicht wirklich über mich, weil sie kennen mich ja gar nicht.
Ja.
Oder wenn sie mich sogar kennen, so wie dieser Comedian, zumindest so von als Kollegenverhältnis kennen, dann weiß ich halt, dass der Typ nicht der Schlauste ist. Weil er halt, also wenn das seine Argumentationsbasis ist, die er hat, dann hat er ja alles nur über sich gerade ausgesagt. Ne? Der hat ja nichts über mich gesagt, der hat nur was über sich gesagt. Also ja, ist nicht geil.
Ja.
Am liebsten hätte ich tatsächlich ein Gespräch geführt in dem Moment. Einfach um zu sehen, so was ist jetzt das, was ist das Problem, was ist dein Argument? Genauso habe ich ihn auch konfrontiert. Ich bin zu ihm gegangen und ich habe gesagt, so, ey, mal eine Frage. Was ist eigentlich dein Problem? Jetzt mal ohne Witz. Was ist eigentlich dein Problem? Hat er nicht so, nee, jetzt sag doch mal. Weil es hat so ein bisschen rumgedruckt. Verpiss dich, red nicht mit Nazis. Er wurde richtig aggro direkt. Ne?
Echt, ja?
Ja, so richtig so. Und da habe ich gemerkt, so, okay, alles klar, Digga. Wenn das alles ist, was du hast, habe ich keine weiteren Fragen. Ist alles geklärt.
Und,
Ihr habt einfach mal JF Bierdeckel?
Ja, normalerweise haben wir auch was zu trinken da.
Habt ihr auch ein eigenes Getränk?
Nein, leider noch nicht. Kommt aber vielleicht noch.
Wird mal Zeit, so ein JF...
Merch-Shop.
Ja.
Junge Fanta, keine Ahnung.
Junge Fanta.
Zack.
Also kein Wunder, dass...
Ich hab bitte mal die Markenrechte kurz.
Ja.
Nee, sehr gut. Nee, ja, wir haben tatsächlich nur die Bierdeckel erstmal. Und dann noch ein paar Kugelschreiber und ein paar Tassen, aber ansonsten.
Geil. Und bald noch die Antifaltencreme, Bro.
Ja, Mann, das kommt. Das
ja,
kommt.
Mann, 10%, wie gesagt, meine Downline.
Und die Eyeliner müssen noch kommen.
Ja, ja.
Achso, ich? Nee, gar nicht.
Ja, Digga, ich hab nix, Digga. Ich hab okay, nur einen Eyeliner.
Natur.
Okay, ich hab gehofft, der geht unter. Du hast mich sogar direkt.
Ja, und wie geht's für dich denn weiter? Was denkst du? Wie schaffst du jetzt, da rauszukommen?
Bro, das ist wirklich eine krasse Frage. Ich weiß es gerade nicht.
Weißt du nicht? Wie viele Shows hast du so im Jahr? Letztes Jahr.
Gute Frage. Viele. Ich habe viele gehabt, weil, also beim letzten Solo, das, was jetzt gerade rausgekommen ist, übrigens geht mal, verdammt, ich hätte mal Werbung machen sollen, Alter. Auch gar nicht gemacht, jetzt fällt mir so nach 400 Jahren ein. Geh mal auf nikolaibinner.de und kauf dir mein Solo. Speerspitze, was jetzt draußen ist, weil das ist einfach göttlich.
Wir verlinken es. Jetzt,
geil.
Jetzt aber wirklich.
Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren sehr viele. Es waren sehr viele Solo-Shows.
Okay. Also es geht doch.
Guck mal, das ist immer das Problem, was, glaube ich, viele Leute nicht so ganz verstehen. Um ein neues Solo zu arbeiten, musst du auf Open Mics. Optimalerweise. Ja?
Mhm.
Da spielst du so 7 bis 8 Minuten, manchmal auch 15, 20. Testest deine Witze und dann kannst du direkt gehen. Und so... Das machst du dann 5, 6 Mal die Woche und dann hast du nach einem Jahr, anderthalb wieder 50, 60 neue Minuten. So funktioniert halt
das Geschäft eines Comedians.
Ja, das ist halt wie, so übst du halt, das ist wie Gitarre. Guck mal, Gitarre, das Problem ist, Gitarre kannst du zu Hause spielen. Gitarre kannst du zu Hause üben. Jeder, der ein Instrument übt, kann es einfach zu Hause im Stillen machen. Der braucht kein Publikum. Aber als Comedian ist das Publikum literally mein Instrument und die Worte, die ich spreche, die Seite, die ich anspiele. Das heißt, ich kann nur wissen, ich kann natürlich auch in meinem Zimmer den Witz sagen und die Seite anspielen, aber ich werde keine Resonanz kriegen. Das Publikum ist der Resonanzkörper. Das heißt, ich weiß gerade nicht, ob ich gerade funktioniere oder nicht, wenn ich alleine in meinem Zimmer irgendwas performe und da übe oder lerne. Das heißt, ja, wenn wir irgendwo was veranstalten und eine Halle mieten und ich da mein fertiges Solo spiele, das geht, das ist möglich.
Also man bräuchte eigentlich nur eine Location, wo man regelmäßig ein Open Mic hat.
Genau, richtig. Aber wo halt auch, Das, noch eine,
das Problem ist ja nicht die Location, das Problem ist die Comedians. Also ich
brauche ja Comedians,
die mich auftreten lassen. Oder wenn ich selber ein Open Mic veranstalten müsste, dass genug Comedians kommen. Weil ich kann jetzt nicht, wenn ich nur testen will, guck mal, wenn du testest, du schreibst ein paar Witze, das sind 7 Minuten oder so. Du testest, wenn du neue Witze hast, du hast nicht direkt eine neue Stunde, du hast 7 Minuten oder 3 neue Minuten. Du hast nur eine neue Nummer geschrieben, mixt die mit so ein paar alten Sachen, dann gehst du auf eine Bühne, wo dich optimalerweise auch vielleicht nicht so viele Leute kennen, und dann testest du einfach deinen Stuff. So. Wenn du das aber nicht machen kannst, weil das Ding ist, bei mir ist so, wenn ich selber ein Open Mic veranstalte, wird das Open Mic boykottiert. Dann gehen da halt kaum Comedians hin. Gehen halt ein paar wenige hin. Aber die wenigsten gehen da hin. Und die meisten auch nur so heimlich. Die wollen nicht, also die mögen mich zwar, aber die sagen dann so, Bro, das ist mir zu viel Negativkonsequenz und so. Und dann, das heißt, wenn ich ein Open Mic veranstalte, ist immer dieses Problem. Entweder es kommen halt keine Comedians. Und wenn ich es nicht selber veranstalte, dann darf ich halt nicht auftreten.
Hast du schon mal veranstaltet?
Ja. Ja, ja. Ich habe vor Corona Open Mics veranstaltet, regelmäßig. Und nach Corona auch eine Weile. Aber ich muss dann irgendwann aufhören damit, weil wurde zu sehr boykottiert und ich hatte nie genug Comedians für die Shows.
Also du nimmst einfach irgendein Lokal, sagst, okay, da ist jetzt eine Veranstaltung drin.
Comedy Club, Comedy Show, genau, irgendwas. Okay. Club, Lokal, Bar, irgendwas. Und
so 50 Leute drin?
Ja, 50 Leute, 40, 30, 20, egal. Du kannst auch vor 20, kann auch vor 15, kann auch vor 10 auftreten, wirklich. Es geht einfach nur darum, dass du so ein halbwegs neutrales Testpublikum hast, vor dem du deinen Stuff testen kannst. Mhm. Und ja, und das wurde halt, und jetzt bin ich echt an dem Punkt, ich muss mir jetzt wirklich die Frage stellen, Mann, wie geht's weiter? Weil ich habe jetzt mein zweites Solo rausgebracht und das habe ich, weißt du, wie ich das erarbeitet habe? Das war schon verrückt, dass es überhaupt funktioniert hat. Ich habe alte Witze, die ich in irgendwelchen Notizen gefunden habe, die ich 2018, 2019 geschrieben habe, wo ich mir dachte, hey, Moment mal, das ist mega witzig, ein bisschen weiter, oh, das ist auch mega witzig, habe ich das rausgenommen, dann neue Sachen geschrieben und dann habe ich irgendwann Testshows gemacht, wo ich halt einfach gesagt habe, die Show heißt Nikolai Binner testet Witze. Und die war dann auch einfach viel billiger, hat dann so 10, 15 Euro gekostet. Und da habe ich dann halt einfach voll viel getestet. Und da ist dann halt so ein bisschen die Prämisse, dass man auf die Bühne geht und sagt so, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das wird jetzt nicht so eine gute Show vielleicht. Ne? Also es wird jetzt echt vielleicht nicht so geil, weil ich muss jetzt hier testen und ich muss gucken, ob es funktioniert. Das heißt, es kann echt sein, dass jetzt hier 50% der Zeit bei manchen Dingern das echt in die Hose geht. Und auf die Art und Weise habe ich mein komplettes neues Solo geschliffen und erarbeitet und das hat funktioniert. Ja. Bis ich damit dann komplett am Touren war, dann hieß es plötzlich nicht mehr Nikolai Binner testet Shows, sondern dann hieß es uncancelbar damals noch, als ich getourt bin. Mhm. Jetzt heißt es Speerspitze, jetzt wo es im Internet ist. Und so war der Prozess, ja. Und ich bin krass dankbar, dass es funktioniert hat, dass es überhaupt geklappt hat. Aber ey, ich will nicht nochmal ein Solo auf diese Art und Weise arbeiten, weil das ist schon echt heftig. So am liebsten, ich würde einfach irgendwo auf eine Bühne hüpfen, einfach mit ein paar anderen Comedians im Backstage rumhängen, die entspannt drauf sind, Scheiße labern, so wie früher auch. Dann einfach auf die Bühne gehen, 7 Minuten Jokes testen oder 10 Minuten. Weißt du, okay, der Witz funktioniert, geil, okay, der Scheiße, okay, muss ich rausnehmen oder noch ein bisschen dran arbeiten. Fertig. Ich gehe eventuell nach Hause oder direkt zum nächsten Open Mic. Ja, so will ich eigentlich, dass mein Abend aussieht.
Vielleicht gucken sich genug Leute diese Show an und sagen, ich will auch Comedian werden. Lass mal gemeinsam ein Open Mic machen in Berlin.
Ja, hey, also wenn da Comedians draußen sind, die sagen, hey, sie haben eine Show oder wollen eine Show veranstalten, ja, dann hit me up.
Link in der Beschreibung. Also die Linkliste wird
immer
länger.
Link zu der Antifaltencreme in der Beschreibung auf jeden Fall.
Ja. Ja, weißt du, wie lange wir schon reden?
Keine Ahnung, Bro.
Schon fast eine Stunde.
In diesen schnelllebigen Zeiten des Instagram und TikTok und so ist es ja eigentlich schon wie eine Ewigkeit, ne?
Ja.
Für manche Menschen. Die können ja gar keinem Gespräch mehr folgen. Aber wir sind ja hier bei der jungen Freiheit. Das heißt, wir gucken gerade ganz viele Bertholds in...
Nein, alles ganz junge hier. Alles TikTok.
Alles TikTok-Basis.
Nee, cool, dass du da warst. Hat mich gefreut.
Danke dir.
Du bist ein gern gesehener Satz. Du bist ein gern gesehener Gast.
Gern gesehener Satz.
Genau. Und deine Show, wo trittst du noch auf dieses Jahr?
Jetzt ist erstmal
Ruhe.
Ich muss erstmal ein neues Solo erarbeiten und kann mir jetzt Gedanken machen, wie ich das mache.
Sehr gut. Ja.
Kriegst du hin.
Safe.
Ja.
Safe.
Und
muss ja.
Dein Zeug gibt es, also die Show gibt es bei dir auf nikolaibinner.de.
Ja.
Ne?
Ja.
Die ist echt sehenswert. Und ja, alles Gute. Und man sieht und hört sich.
Danke, Bro.